Zeit zu Zeit
mit Gordian
und Jan. Schön, dass ihr dabei seid.
Heute
eine Klassikfolge.
Während es letztes Mal so Probleme gab, konnte ich dich heute sofort erreichen.
Ich hatte mein Studio-Link laufen, ja, aber ich habe das Fenster, ich habe so viele Fenster auf, weil ich so viel arbeite. Und da habe ich zwischen den ganzen Fenstern den Studio-Link-Fenster verloren. Und die waren alle ganz klein und da musste ich die durchgehen und dann habe ich dieses Okay gesehen, als du mir eine SMS geschickt hast.
Obwohl, okay.
SMS. Wie heißt das eigentlich hier in diesem Programm? SMS ja wohl nicht mehr, ne? Und nee, WhatsApp kann man wohl auch nicht sagen.
Nee, was hältst du eigentlich so ganz allgemein von Nachricht, unabhängig von der Plattform? Das ist jetzt Signal, ich schicke dir eine Signal, klingt ja auch komisch. Ich sag bei Threema ja auch nicht, ich schicke dir eine Threema.
Ja.
Das kann man natürlich sagen, um zu verdeutlichen, über welchen Dienst das geht.
Das wäre nämlich hilfreich, ja. Es gibt ja so viele Wege, Nachrichten zu schicken heutzutage.
Das klingt auf jeden Fall ein bisschen besser als bei WhatsApp. Höre ich da gerade einen Windows-Start?
Oh. Ja, ich hab hier ein Windows runtergeschaltet. Ich habe einfach zu wenig Endgeräte. So ein uraltes Windows-Notebook musste ich heute noch mit einspannen, damit ich hier alles, alles gemanagt kriege.
Ja, und ich habe schon gehört, das war ein Windows 95 oder sowas, ne?
Es ist ein Windows, was steht da, XP?
Ach so, okay. Klang aber so, da es war ein sehr alter Sound, ja. Habe ich gestern auch erst in Betrieb genommen, weil ich habe ja noch so ein Not-Windows und das ist auch noch ein XP, um ein uraltes Navi in Gang zu bringen, was wir meinen Eltern jetzt geschenkt haben. Das Navi ging noch, aber die Karten mussten aktualisiert werden.
Ja.
Und da wir gar keine Verwendung mehr für das Navi hatten, das war mal in der Anfangsphase, als ich meine Frau mal durch Europa gefahren habe und vergessen hatte, dass die Datenverbindung vom Handy war europaweit zwar vorhanden, aber nicht in der Schweiz, also EU-weit vorhanden.
Und da gehört die Schweiz ja nur so assoziiert dazu.
Genau, und in der Schweiz brach das dann ab, aber ich habe das nicht gemerkt und fuhr weiter immer fröhlich mit Google Maps. Und irgendwann ging das so Richtung Genf und ich dachte, die Schilder sind komisch, entsprechend gar nicht mehr der Karte. Und ich fand dann auch, dass die Karte sehr grob nur noch darstellte.
Also geschätzt, geraten und empfunden. Empfundene Schweiz, du machst dann einer gedachten Schweiz.
Ja, eine gefühlte Schweiz gefühlte richtige Richtung durch die Schweiz und war dann völlig auf dem Holzweg, auf dem metaphorischen Holzweg. Ja, da musste ich mich dann plötzlich anhand der Schilder orientieren. In Deutschland war dann wieder alles fröhlich, aber wir hatten da so einen leichten Dissens und den Beschluss, wir beschaffen uns ein Navi, das unabhängig ist vom Internet, was ja erstmal auch ganz geschickt ist.
Ja. Ja.
Seitdem ist viel Zeit vergangen. Google Maps kann man vorbereitend laden oder es gibt ja auch den alternativen Dienst von Here. Es gibt wahrscheinlich noch weitere Dienste.
OSM, OMS, OpenStreetMaps.
Ja, aber haben die auch ein taugliches Navi?
Das weiß ich nicht.
Also das Here ist ja das alte Nokia-Navi. Das haben dann irgendwann die Autokonzerne in Deutschland gekauft und geben diese App aus irgendeiner historischen Verbindung for free raus. Das ist auch in vielen der Navis in den Autos drin. Und ob es auf OpenStreetMap-Basis auch Navis gibt, ich nehme das mal an. Von Komoot kenne ich das ja, aber das sind ja Navis fürs Wandern oder Radfahren. Aber das wird es bestimmt auch für Autos geben. Ich habe mich da nicht so schlau gemacht. Doch, es gibt noch so einen Dienst, der heißt einfach nur Maps irgendwas. Aber der hatte mich nicht so überzeugt.
Moment mal, zwei Fragen habe ich.
Und dann sind wir heute durch?
Nee, zwei Fragen zu dem, was du bis jetzt gesagt hast.
Oha.
Erstens, heißt denn eine mehrspurige Schnellkraftfahrstraße in der Schweiz tatsächlich Autobahn?
Wie bitte?
Heißt eine mehrspurige Schnellkraftfahrstraße Ich habe das
akustisch verstanden, aber worauf willst du denn hinaus?
Du hattest erzählt, wir fuhren in der Schweiz auf der Autobahn und mussten uns nach Schildern orientieren.
Naja, auch in Italien würde ich sagen, wir fuhren auf der Autobahn, wenn sie doch in Italien Autostrada irgendwas heißt.
Also es hat mich wirklich interessiert, ob die Schweizer sich das einfach als Begriff übernommen haben, denn geprägt wurde er ja da eher in Deutschland. Also da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, das kann gut sein. Ich halte das für durchaus naheliegend, dass die deutschsprachige Schweiz zumindest diesen Begriff adaptiert hat. Da sind die doch nicht. Also das ist ein allgemeingängiger Begriff. Die Frage ist, heißt das überall eigentlich Bürgersteig? Na gut, das heißt ja schon bei uns manchmal Gehweg, Bürgersteig, Fußweg.
Ja.
Ja. Aber bei der Ablösung der französischen Lehnwörter, Trottoir oder La Station, hat man dann ja sich überlegt, das heißt Bürgersteig. Und woanders hat man aber Fußweg gesagt oder Gehweg oder ich glaube in der Straßenverkehrsordnung heißt es Gehweg. Und ich weiß überhaupt nicht, was, ob es hier einen festen Begriff gibt, der offiziell ist. Wenn wir ins Gesetz gucken, dann ist es wahrscheinlich der Gehweg oder Fußgängerweg.
Mhm.
Und wenn wir dann in die Schweiz gucken, haben die möglicherweise einen anderen festen Begriff. Und ich weiß schon nicht mal, ob im Rheinland, in Sachsen oder in Bayern da nicht andere Wörter üblich sind für diese Begrifflichkeiten.
Ja, das ist richtig. Man kommt ja selten, also man reist zwar viel durch die Gegend und bildet sich auch schnell mal was darauf ein, dass man viel rumkommt, aber an solchen Beispielen, da kriegt man dann wieder mit, dass man sich offensichtlich dann immer noch ein bisschen zu ignorant durch die Fremde bewegt. Ne? Weil sowas könnte man ja schon mal mitbekommen, wenn man sonst wo ist.
Naja, meistens fragst du ja nach konkreten Straßen oder Wegen. Und ich kann mich erinnern, im Allgäu habe ich mal mit meiner damaligen Freundin, irgendwie kamen wir ins Gespräch mit so einem, wenn ich mich recht entsinne, war das auch ein Zugewanderter, lebte aber schon seit 30 Jahren dort, in diesem Dorf. Insofern war er wahrscheinlich noch nicht akzeptiert. aber er wirkte so vom Auftreten und vom Sprachklang oder von der Mundart sehr bayerisch, sehr allgäuisch.
Ja.
Und der hat viele Wörter verwendet, die in den Allgäu gehörten, aber ich kann mich doch nicht an eins daran erinnern. Und die Wörter sind ja meistens nicht fremd. Wenn ich immer Bürgersteig sage, oder nein, anders. Ich sage immer, ich gehe mal lieber auf den Fußweg oder so, typische Ansprache für mein Kind. Dann bin ich trotzdem damit vertraut, wenn mir jemand in Bayern sagt, ja, geh mal lieber auf den Bürgersteig. Oder selbst wenn die Trottoir sagen würden oder irgendwas, dann ist es für mich vielleicht in dem Moment kurz, sagt man hier offenbar noch Trottoir? Aber das merke ich mir ja nicht ein Jahr lang. Und erst recht nicht 5 Jahre lang. Also diese Sprachfeinheit, da müsstest du Sprachwissenschaftler sein und das vielleicht dann noch notieren. Und da komme ich doch gerade auf die Idee, das hatten wir doch letztens, hattest du das auch gesehen? Oder hatte ich dich damit eingebunden auf Twitter? Der Atlas der Allgemeinen, Atlas, Mist.
Da hattest du mich mit eingebunden, da hatten wir auch drüber gesprochen.
Genau.
Der Atlas der Worte, der Begrifflichkeiten für den Ort, an dem ein Kind beim Fangenspielen sicher ist.
Es gibt einen Atlas für allgemeines Sprachgut oder sowas. Das ist ein Forschungsprojekt, aber irgendwie ein Dauerprojekt, vielleicht kein Projekt, sondern ein Langläufer. Von der Uni Salzburg, wenn ich mich recht entsinne, die immer wieder in großer Runde fragen, hier will jemand mitmachen und dann schicken sie den Leuten Fragebögen zu und fragen immer, wie nennst du dies und das?
Und das ist die Brause-Uni.
Wie bitte?
Die Uni Salzburg ist die Brause-Uni. Das ist ein doppelter Witz. Den muss ich kurz auflösen.
Du kennst
ja den Bundesliga-Verein, der in den letzten Jahren quasi Furore gemacht hat, weil er quasi aus dem Stand im Konzert der Großen mitspielen kann.
Rasenball, ja, klar.
Genau, Rasenballsport Leipzig. Und die konnten sich das ja, die haben das ja hinbekommen, weil sie einen starken Sponsor im Rücken haben. Habe ich schon mal die Geschichte von meiner Begegnung mit dem Red Bull-Manager erzählt?
Nein. Oder doch?
Oh, dann muss ich auch nochmal erzählen.
Aber wenn ich mir nicht mal Trottoir merken kann, dann kann ich mir diese Geschichten auch nicht merken.
Deshalb liebe ich die Unterhaltung mit dir. Kann jede Anekdote nach 1-2 Jahren nochmal anbringen und du freust dich wie am ersten Tag.
Irgendwann höre ich mir die alten Folgen nochmal an. Und dann werde ich entdecken, dass ich mehrere Geschichten schon mehrfach gehört habe und jedes Mal wieder gelauscht.
Das freut mich sehr, ja.
Okay, Red Bull Manager.
Genau. Dieser Brausekonzern ist auch der Sponsor der Uni Salzburg. Der Paracelsus Uni Salzburg. So, und deshalb hat die zum Beispiel, obwohl es so eine ganz kleine Klitsche ist, hat die Befähigung, Mediziner auszubilden. Also es ist ein medizinisches Lehrkrankenhaus. Und das haben sie alles diesem Brausehersteller zu verdanken, der da in der Stadt sitzt. Ein ganz großer Mäzen in der Stadt ist.
Ja, so. Klingt ja erstmal gut.
Wie ich den Red Bull Manager kennengelernt habe. Ich reiste mit der Bahn zu irgendeinem Kongress. Ich war gut drauf und schön in der zweiten Klasse, war schön pickepacke voll. Zu der Zeit ging das noch. Und ich fühlte mich gut, ich war ausgeschlafen, ich hatte nichts Anstrengendes zu tun, ich sollte ein bisschen was mitschreiben und ein bisschen was fotografieren. Das versprach ein schöner Tag zu werden. Ne? Mhm. Und da war nur noch ein Platz frei da in der zweiten Klasse, neben so einem älteren, sehr sportlich aussehenden, graumelierten Herrn, ein bisschen legerer gekleidet, aber gut gekleidet. So, und dann komme ich da ganz fröhlich auf ihn zu und sage, moin, ob hier wohl noch ein Platz ist. Und der, gleich ganz fröhlich, aber mit angeösterreichischem Akzent, antwortet er mir, ja, er würde sich freuen. So, und dann kamen wir auch sofort ins Gespräch, also aus dem Nichts.
Das klingt gut.
Ja, und da erzählte er mir, dass er unterwegs sei für Red Bull. Und das war, genau, das war die Zeit, als der Mann aus der Stratosphäre gesprungen ist. Das war gerade ein paar Wochen her.
Ja.
Erinnerst du dich dran?
Ja.
Genau. Und da
das war doch auch gesponsert von denen, ne?
Richtig, genau. Und da kam er gleich über die Schiene kam er gleich ins Gespräch und er würde herumreisen und Gelegenheiten für solche Events suchen. Und gerade käme er halt aus Hamburg und er freut sich, mich kennenzulernen, weil ich nämlich Hamburger bin. Und die Hamburger, die er die letzten 3 Tage gesprochen hatte und sein Konzept vorgestellt hat, die seien kürzer angebunden gewesen. Und dann sage ich, mit wem haben Sie denn gesprochen? Und er, ja, hier im Rathaus, Wirtschaftsbehörde, Handelskammer, all diese Leute. Und Elfi. Und da meinte ich, ja, das tut mir sehr leid, dass Sie diesen schlechten Eindruck jetzt mitnehmen auf diese Reise. Und da sagte er, ja, wird gerade besser.
Ach, so schön. Hast du mir nicht verraten, dass du zugereist bist?
Nein, dass ich weiter von oben gekommen hätte, das hätte ich am Österreich ja kaum erklären können, dass es noch ein über Hamburg gibt. Jedenfalls erzählte er mir von seinem Projekt. Sein Projekt war, ich darf es glaube ich inzwischen erzählen, weil das ist glaube ich auch gestorben, einen Skiläufer, ich glaube mit einem Singleboard, auf der Elfi rumfahren zu lassen, weil die ja so hubbelig ist obendrauf.
Die sieht aus wie ein Skiberg. Ich glaube, da gibt es auch manchmal so Karikaturen, wo genau ein Skiläufer drauf ist, ja.
Ja, genau. Und das wollte er halt ausnutzen. Da wollte er einen mit so einem Single-Ski drauf rumfahren lassen. Von der einen Seite zur anderen. Und auf der Seite, wo es dann aufhört, da sollte der runterspringen und mit einem Paragliding-Schirm in den Hafen segeln.
Okay.
Das so als Event. Und da sagt er...
Reicht denn das aus, diese Höhe? Kommt mir gerade komisch vor.
Ich habe keine Ahnung. Das hat er mir so also eine Skizze hat er mir nicht gemacht, aber so hat er es mir halt dargestellt.
Ja.
Und dann meinte er, da hätte er bei den Hamburger Stadt- und Kulturoberen keine offenen Ohren für gefunden. So, und mit dieser Geschichte, die Geschichte geht ja noch weiter. So, wir haben uns nett unterhalten. Ich bin dann in Hannover raus. Ich musste dann irgendwo anders hin und er ist ja nach Österreich, wie gesagt, gefahren.
Ja.
Und diese Geschichte habe ich dann ein bisschen mit mir rumgetragen. Also 2-3 Jahre lang sogar.
Mhm.
Ne? Und ich habe die auch hier und da mal erzählt. Ich wundere mich daher, dass ich sie dir noch nie erzählt habe.
Nee, wirklich nicht.
Das ist seltsam. Jedenfalls eines Tages, ich sitze dann gerade vorm Fernseher so am Entspannen zwischen 2 Nachrichten und sehe einen etwas längeren Bericht eben über Salzburg und was Red Bull da anstellt.
Ja.
Und da wird der Red Bull-Chef wird da interviewt.
Mhm.
Ne? Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, aber der Red Bull-Chef wird da interviewt und erzählt, was er da noch so alles vorhat. Und den erkenne ich.
Oh.
Ja, das war nämlich mein Reisepartner von Hamburg bis Hannover.
Das war nicht irgendein Manager von Red Bull, sondern der Chef.
Richtig.
Oder Geschäftsführer, wie auch immer.
Ja, ja,
cool.
Genau. Oder Ausdenker oder Erfinder oder sonst was.
Sympathisch finde ich ja, dass er einfach in der zweiten Klasse sitzt.
Ja, der sitzt in der zweiten Klasse, der hat keinerlei Berührungsängste und der erzählt, was er so gerade vorgehabt hat.
Ja, coole Idee.
Das ist, das hat mir, also ich meine, man hört nicht das Beste von ihm, ne? Das soll Patriarch und sonst was sein, aber ich habe da einen guten Eindruck mitgenommen.
Ich finde ja, um nochmal die, wir kommen nochmal zum Atlas der deutschen, ich weiß, Alltagssprache hieß das, glaube ich.
Ja.
Kommen wir doch mal gleich zurück. Aber mir fällt eigentlich immer in diesem Zusammenhang mit dem Rasenballsport, das sehe ich als ganz großartigen Coup. Und ich weiß jetzt nicht, das ist, glaube ich, alles schon wieder gestorben oder nicht gestorben, diese super europäische Superliga. Immer wird ja, wenn irgendetwas sehr marktorientiertes im Fußball passiert, stehen die Fußballfans und mit ihnen die anderen marktorientierten Fußballer, die nicht so schlau waren, stehen auf und sagen, damit wird der Fußball kaputt gemacht.
Ja.
Und dann denke ich, ja, wieso, ist doch schon seit 100 Jahren kaputt. Der Fußball war immer durchkommerzialisiert und das wird immer schlimmer. Und das ist so wie das Besinnen auf bessere Zeiten, die wir früher mal hatten von den übleren Typen der Gesellschaft. Die besseren Zeiten im Fußball sind auch nur so eine Legende, glaube ich. Und ja, der RB Leipzig führt natürlich allen einmal vor, wie es geht. Man muss ja schon sagen, die sind ja sehr erfolgreich, sacken noch nicht München ein, aber haben schon einiges bewegt mit viel Geld, ja. Indem man viel Geld irgendwo raufwirft und vielleicht auch noch ein bisschen auf die Qualität achtet, dann kann man einiges bewirken. Und die hatten, glaube ich, als sie anfingen, waren sie dritte Liga, kann ich, also als sie gegründet wurden oder neu gegründet wurden, das ist ja ein alter DDR-Verein, ne?
Ja, das war ein, war das nicht auch ein, nee, Dynamo ist immer Dresden, ne? Leipzig war, glaube ich,
Lokomotive
Leipzig, war das, ich glaube, das war sogar der Stasi-Verein. Ich glaube, das war der Sportverein der Stasi. Oder
das, das Schöne ist ja, die DDR hat nicht nur tolle Namen gehabt, weil sie so lustige, progressive Begriffe davor gesetzt hat, sondern weil sie auch nicht immer, aber immer wieder auf Alliteration geachtet hat. Die wussten mit Sprache umzugehen, offenbar.
Lok Leipzig und Dynamo Dresden, richtig?
Genau. Auf jeden Fall haben sie der deutschen Bundesliga letztendlich, ich gehe davon aus, dass sie ursprünglich in der dritten Liga waren, wenn überhaupt. Und der deutschen Bundesliga haben sie einfach mal gezeigt, so läuft das. Und wenn ihr das anders wollt, dann müsst ihr das System anders machen. Was soll das? Und von wegen, das ist ein seelenloser Verein. In welchen Verein, außer vielleicht St. Pauli, und ich will es nicht jetzt allen antun, ist denn Seele drin? Das ist doch alles zusammengekauft.
Ja, das ist ein extrem schwieriges Thema, wo du dich mit Leuten auch extrem anlegen kannst mit sowas.
Zum Glück sitze ich hier in der Mikrofon und nicht irgendwie in der großen Halle von krummeligen Fußballfans.
Fußball ist einfach eine, Fußball oder der Verein, dem du anhängst, das ist so eine Jugend, wenn nicht sogar Kindheitsprägung. Das ist das, wo du mit deinem Vater an der Hand dann hingeführt wirst und deine erste Wurst bekommst und dann spielen da, also in unserer Zeit waren das Manfred Kaltz und Felix Magath und die spielen dann da und die schießen dann den HSV nach vorne und dann bist du verliebt. So. Und das bleibt dann auch. Und das hängt dann nachher nicht an den Personen, sondern irgendwie an der Gesamtheit, an allem, was schon mal war. Ne, das trägst du dann alles mit dir rum. Und dann siehst du nicht die aktuelle Mannschaft, die da auf dem Platz steht und die tatsächlich sonst woher zusammengekauft sein mag und die Hälfte ist auch schon wieder auf dem Absprung irgendwo anders hin. Das siehst du gar nicht. Du siehst immer noch die Helden deiner Kindheit da rumlaufen und spürst noch deinen Papa neben dir. Ich glaube, das ist der Zauber, den Fußball ausmacht.
Aber mal unter uns. Ich bin jetzt mit meinem Vater nicht zum Fußball gelaufen, weil er jetzt auch nicht so viel übrig hatte für Fußball. Aber ich bin mit meinem Vater in den ersten Star-Wars-Film gelaufen. Damals nannte sich der ja noch Krieg der Sterne. Und ich war jahrelang Star-Wars-Fan. Aber Star-Wars hat sich verändert, wurde von einem komischen Konzern erworben. Die haben immer schlechtere Stories für den Franchise geschrieben und immer mehr Quark rausgehauen.
Ja.
Habe ich mich doch auch irgendwie von losgelöst. Ja, ich habe noch so eine Erinnerung, dass ich mit einem Stock in der Hand gegen meinen Freund gekämpft habe und wir die Vorstellung hatten, das waren Lichtschwerter. Aber
ja,
mache ich nicht mehr. Klar habe ich immer noch eine positive Verbundenheit zu Star Wars, aber weiß auch, das ist ganz großer Mist geworden. Und auch da stoße ich vielen Leuten jetzt vor den Kopf, wenn uns viele Leute hören würden.
No. Und das kann ja noch kommen. Vielleicht werden wir mal berühmt und dann hören die das alles nach.
Ja, und dann sagen sie Cancel Culture, wir springen ab. Die verunglimpfen Star Wars. Das ist ja überhaupt ein Smoke gegenüber diesen Star Wars Fans.
Richtig, Star Wars Fans haben ja auch ein Anrecht darauf, so zu sein, wie sie sind. Ein Anrecht darauf, nicht kritisiert zu werden. Genau, das ist Vogue, also die schlimmste Auswuchs von Vogue, kurz zusammengefasst.
Ja, aber ich glaube, da müssen wir doch nochmal auf Vogue kommen. Ich glaube, Vogue in seiner guten Ausprägung ist eigentlich eine Maßgabe, nicht der Zwang, sondern eine Maßgabe oder eine Orientierung für einen selbst, respektvoll gegenüber anderen zu sein und zu akzeptieren, dass andere Menschen, und da muss man genau gucken, wo man die Grenze zieht, andere Menschen durch bestimmte Begrifflichkeiten oder bestimmtes Verhalten aufgrund historischer Zusammenhänge gekränkt, verletzt, beleidigt werden können. Und das sind Dinge, die du dir nicht selber aussuchst. Okay, könnte man sagen, ich habe mir Star Wars damals auch nicht selber ausgesucht, weil mein Vater sich das ja für mich ausgesucht hat. Und deswegen bin ich jetzt durch meine kindliche Prägung ein inniger Star Wars-Fan. Aber das ist ja etwas, was sich ändern kann. Wenn du aber eine andere Hautfarbe hast, kannst du das nicht ändern. Wenn du eine Frau bist, kannst du das nicht ändern. Alles, was darüber hinausgeht, da ist der Wokismus, das hattest du, glaube ich, immer so betont oder so ausgedrückt. Und ich war immer unsicher, weil ich dem Wokismus eigentlich, oder eben nicht dem Wokismus, wenn irgendwo Ismus hinterhängt, sollte man schon mal skeptisch sein.
Ja, richtig. Ah, jedes Dogma, jedes Dogma muss angegriffen werden. Jedes Dogma.
Genau.
So anständig es auch ist. Das haben uns die Religionen über Jahrhunderte erzählt. Hab doch mal Respekt vor dem Glauben eines anderen Menschen. Nein.
Nein.
An extraordinary claim has to be based on extraordinary evidence. Es kann sich nicht einfach irgendeiner hinstellen und sagen, das hier verletzt mich, unterlass das. Das ist nicht das, wo Austausch beginnt. Das ist, wo Austausch endet.
Ja. Aber.
Und erst recht, wenn es 833 Millionen Möglichkeiten des Verletzens gibt, dann endet der Austausch. Man kann mit umgehen mit solchen Menschen, aber meistens sind solche Menschen, die das verlangen, jede Eventualität könnte verboten sein. Und ob sie das ist oder nicht, bestimmen sie. Ja, solche Menschen sind meistens irgendwann sehr alleine.
Das ist ja das Spannende.
Das passiert halt.
Häufig bestimmen das ja nochmal andere, die sagen, wir müssen jetzt wachsam sein. Wachsam trifft es eigentlich sehr gut. Wachsam ist schon.
Wachsam ist besser als respektvoll übrigens, weil Respekt muss man sich verdienen. Respekt habe ich nicht automatisch vor jedem Menschen, der durch die Gegend läuft. Ich nehme Rücksicht auf jeden Menschen, der durch die Gegend läuft. Aber da habe ich noch lange nicht Respekt vor. Davor, dass irgendjemand irgendwie ist.
Respekt hast du vor den Taten eines Menschen oder vielleicht auch, was er erlebt hat und durchgemacht hat. Das muss ja nicht mal eine Tat sein, die er gemacht hat, sondern was er auch erlitten hat. Ob ich dann auch...
Ja, klar, wenn jemand etwas erlitten hat, dann muss man darauf Rücksicht nehmen. Aber das muss man noch lange nicht. Respekt, dieses Respekt, das stammt aus, wie überhaupt die gesamte Ideologie oder der gesamte Überzeugungsapparat des Wokismus aus den USA, von kalifornischen Unis. Da stammt das ja her. Und da hat man halt Respekt mit übernommen.
Mhm.
Aber das kann man nicht so eins zu eins übersetzen. Respekt, was Aretha Franklin singt, ist nicht, du musst Respekt davor haben, dass ich bin, wie ich bin, sondern du musst akzeptieren, dass ich so bin, wie ich bin.
Ach, diese Fremdwörter in den verschiedenen Sprachen, die so ähnlich klingen. Oder eigentlich ziemlich das Gleiche. Aber ist Respekt nicht eine Rückschau? Spektakel. Hängt natürlich damit zusammen. Re ist zurück und Spektare heißt
Schauen.
Anschauen?
Ja, hat irgendwas mit Augen und Gucken zu tun.
Da betrachtest du doch etwas aus der Vergangenheit. Und das kann etwas... Jetzt ganz im Ursprünglichen. Das kann etwas sein, was jemand gemacht hat, also wirklich seine Taten, sodass du sagst, oh, Respekt, du hast ja schon echt was gemacht. Oder auch etwas, und da wiederhole ich mich, was jemand durchgemacht hat, was er dann natürlich auch irgendwie überwunden hat oder womit er umgehen muss. Und damit auch eine gewisse Tat, die aber aus Passivität erstmal heraus erwachsen ist. Trotzdem hat das diesen Menschen geprägt und der hat damit etwas gemacht. Du bist ja nie nur passiv, sondern im Zweifelsfall machst du nichts und machst dadurch trotzdem was. Das ist so wie Schulz von Thun. Es gibt keine Nicht-Kommunikation, gibt es auch keine reine Passivität. Du bist ja nicht ein Stein.
Mhm. Schulz von Thun sagt übrigens auch, wenn du verletzt bist, durch irgendetwas, was der Sender gemacht hat, dann liegt das zu 50% an dir selbst. Das sagt Schulz von Thun. Schulz von Thun ist das beste Argument gegen Wokismus.
Ja.
Der ist nicht dafür tauglich und wird deshalb auch derzeit ziemlich dekonstruiert in den pädagogischen Seminaren seit einigen Jahren schon. Das ist kein gutes Beispiel. Was ich nur sagen wollte ist, Respekt ist, was sich jemand verdient, dadurch, dass er, also was jemandem gegenübergebracht wird, der Verdienste hat.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, warum jemand, der was erlitten hat, Respekt gegenüber, dem gegenüber wird Rücksicht genommen. Das ist doch genau das richtige Wort. Da ist Respekt einfach das falsche Wort. Das ist ein falscher Freund, eine sogenannter Anglizismus, eine wortwörtliche Übersetzung, die aber was anderes bedeutet. Das ist einfach so. Ich glaube, ich bin mit meiner Definition da richtig.
Der Begriff, der dann im Englischen gemeint ist, wäre für uns Akzeptanz.
Ja, ich meinst, glaube auch
Rücksicht. Trifft es das?
Rücksicht? Ja, Akzeptanz.
Ja? Rücksicht, Akzeptanz, das ja. ist ja sehr verwandt, ja.
Wobei Rücksicht ja auch, wenn man es küchenlateinisch übersetzt, Respekt heißt, oder?
Natürlich. Das ist, ja, das, du schon, hast ja recht. Oh Mann, das ist ja der beste Begriff. Rücksicht. Ja, das ist.
Ja, eigentlich schon, ich, ja. Ja.
Dann hat Respekt im Deutschen einfach mehr. Respekt ist ja eine Hochachtung.
Hochachtung. Eine Hochachtung, die man jemandem gegenüber erbringt, der etwas geleistet hat. Genau, das ist die beste Übersetzung. Hochachtung ist ja auch immer ein bisschen schwierig, weil wenn ich jemanden hochachte, bin ich ja selber niedriger. Na? Und Selbsterniedrigung ist ja wenig Rücksichtnahme auf sich selbst. Du musst ja zunächst auf dich selber Rücksicht nehmen.
Ja, aber du bist nicht niedriger. Nur weil du jemanden hochachtest, kann das ja auch bedeuten, dass du ihnen damit auf Augenhöhe begegnest. Weil du sagst, Mensch, der ist beeindruckend, mit dem kann ich mich mal unterhalten. Ich bin ja selber auch beeindruckend. Also.
Oh, ja, das ist.
Das Hochachten.
Das ist kein gutes Karma.
Nein, aber es heißt ja nicht Höherachtung, höher als du selbst, sondern nur Hochachtung. Das ist nicht relativ zu dir. Das ist einfach nur, Mensch, der ragt heraus gegenüber den anderen. Der fällt mir auf. Aber das ist keine Aussage dir gegenüber. Nur wenn du sagst, ich bin ja auch nur einer von den anderen. Was häufig natürlich der Fall ist.
Das ist jedem zu wünschen, dass er sich nicht höher achtet als andere.
Natürlich achtest du dich höher als andere. Also du achtest ja mehr auf, ich meine, du bist erstmal du selbst. Du musst doch dich höher achten, weil du erstmal auf dich achten musst.
Und da haben wir, glaube ich, eines der gewaltigsten Grundprobleme des Wokismus. Diese sei du selbst, sei stolz damit, wie du bist, sei zufrieden damit, wo du bist. Das ist eine antihumanistische, antiaufklärerische Grundhaltung. Die Aufklärung und der Humanismus verlangen, dass wir besser sind, als wir sind. Dass wir besser werden. Wir sollen uns bilden. Wir sollen an Herzens-, an Geistes- und an Seelenbildung zunehmen. Und nicht sagen, nee, so wie ich bin, ist okay. Na, ich bin dick, ich bin faul, ich bin bequem und ich bin selbstsüchtig. Und das ist okay, weil ich bin so, wie ich bin. Und die Werbung sagt das auch. Da steckt sehr im Wokismus drin. Ne?
Die Werbung sagt das ja, du sei wie du bist und kauf unser Produkt. Also insofern musst du auch was tun.
Stimmt, du bist quasi wie du bist, wenn du unser Produkt kaufst. Das unterstützt dich beim Du-Sein.
Die Frage ist, ob das wirklich ein Widerspruch ist. Natürlich, da sind wir bei Motivation. Was sind interne und externe Motivationen? Mich können äußere Umstände und andere Menschen dazu motivieren. Das wird aber vielfach in Frage gestellt. Die beste Motivation ist der innere Antrieb. Und wenn du nicht zufrieden mit dir bist, weil du zum Beispiel, weil du dich zu dünn oder zu dick fühlst, weil du irgendwie zu dünne Haare hast oder eine Glatze oder zu... Man kann ständig über alles Mögliche unzufrieden sein. Oder an den falschen Stellen am Körper irgendwelche Flecken oder irgendwas. Ich habe ständig irgendwelche Flecken an meinem Körper. Dann bist du mit dir unzufrieden. Es gibt da Dinge, die man ändern kann. Und es gibt Dinge, die man nicht ändern kann.
Ja.
Wenn du immer unzufrieden mit dir bist, dann kannst du immer weiter sich entwickeln und entwickeln und wirst immer wieder unzufrieden sein, weil du dich ja immer weiterentwickeln kannst. Das halte ich für eine negative Grundhaltung, die dich mental zerstört, wird zu viel gesagt, aber mental sehr leiden lässt. Du wirst dein ganzes Leben unglücklich sein. Ich sage nicht, weil ich einfach immer so einen Süßigkeiten-Jeeper habe, mir das irgendwann egal ist, dass ich doppeltes Gewicht habe, jetzt mal überspitzt gesagt, dass ich das nicht angehen kann, dass ich mich nicht disziplinieren kann und trotzdem kann ich damit zufrieden sein mit dem, was ich bin. Nicht, weil ich jetzt besonders schwer, besonders dick, besonders dünn, weil meine Haare immer zerzaust sind. Also ich meine jetzt Dinge, die man irgendwie angreifen kann. Ich glaube, dick gibt es ja auch ein Krankheitsbild, dass du dick bist und du kannst schwer was dagegen tun. Und es gibt Menschen, die sich einfach gehen lassen und viel Bier trinken. Ups. Oder apropos. Viele. Oh Mann, ich hab's vergessen.
Nein, du hast uns gerade dran erinnert.
Aber ich habe hier noch keinen stehen.
Ja, dann musst du dir schnell eins holen.
Ich war nämlich heute irgendwo. Ich hol's mal kurz.
Ja, Gordian war heute irgendwo. Wo er wohl war.
Im Winter hat ein Laden in Winterhude aufgemacht. Hier in Winterhude Nord. Der nennt sich Bierbühne. Das ist irgendwie eine Kette oder zumindest gibt es mehrere Läden in verschiedenen Städten. Ich glaube, Bierbühne Hamburg ist jetzt der dritte. Und dahinter steckt eine Webseite, möglicherweise auch ein Unternehmen namens Craft Beer Rockstars. Der Laden ist jetzt nicht so fancy ausgestattet. Alles wirkt ein bisschen schnell da reingestellt.
Ja.
Waren ja auch Corona-Umstände. Ist ja auch interessant, in der Pandemie einen neuen Laden zu eröffnen. Ist aber ja mehrfach vorgekommen. Ja. Ist ja schon ganz cool. Und ich bin immer glücklich in unserem Viertel, wenn der Laden kein Friseur, kein Handyladen oder kein Nagelstudio ist.
Ja.
Naja, auf jeden Fall diese Bierbühne. Da bin ich immer mal längs gekommen, aber meistens mit meinem Kind, nämlich von der Schule aus. Und mein Kind hat immer sehr betont, Papa, wir gehen aber nicht in diesen Bierladen. Und deswegen habe ich mich nie getraut. Und heute ist es mir tatsächlich gelungen, da war ich mit meiner Frau unterwegs, das Kind war irgendwo anders, und haben wir gesagt, Mensch, jetzt können wir da doch mal reingucken. Und da haben wir uns so ein paar Besonderheiten rausgepickt, die ich noch nirgendwo anders gesehen habe.
Ach so.
Ich glaube, du hattest mir schon mal vom Bierrebell erzählt, oder? Eine Rostocker Brauerei? Ah, dann kenne ich. Ich bilde mir ein, ich habe das schon mal gehört.
Nein, das sagt mir nichts.
Die haben sehr schöne Etiketten. Das ist ein, vom Stil her würde ich erstmal sagen, South Beach Party erinnert mich an, das hieß früher Coast Guard, also die Küstenwache hieß das nicht mehr, Küstenbier oder sowas heißt das doch irgendwann von Razzian.
Und Coast Guard ist von Razzian, ja.
Genau, aber die heißen doch jetzt Küstenwache heißen die nicht. Aber irgendwie sowas, die sind doch eingedeutscht.
Das ist mir noch nicht aufgefallen. Mir ist aufgefallen, dass die das mit ihrer Signature-Razzian-Krause weiter betreiben, was mir sehr gut gefällt. Also die taucht jetzt auch für immer mehr Flaschen auf.
Da haben wir aber doch drüber Coast gesprochen. Guard heißt die. Haben wir da nicht drüber gesprochen?
Ja, aber es ist noch weiter gewachsen. Also seit wir darüber gesprochen haben, ist ja auch schon fast wieder ein halbes Jahr her, wird das immer mehr. Also dass sie da lustige Dinge mitmachen.
Ja, ist ja auch ganz cool. Die Halskrause ist ja auch ein lustiges Ding. Na, auf jeden Fall ist das jetzt so ein Palme, Palmstrand, Flamingo, alles in so schwarz, lila, rosa, weiß, so in diesen Farbtönen. Auf der Rückseite ist es so dunkel, dass man es kaum mehr lesen kann, auch ein bisschen kritisch.
Ja.
Und die haben einen Hopfen da drin. Hüll Melon, also Hüll wirklich mit Ü geschrieben, mit U-Umlaut.
Ja.
Und das ist jetzt ein Hüll Melon N-E-IPA. Und ich habe gar keine Ahnung, was N-E heißt. Never ever.
New England?
Genau, danke. New England. Stimmt.
Oh, ich hätte es auch nicht. Aus meiner IPA-Kenntnis.
Und jetzt, wo ich es gerade umdrehe, steht hier New England Style IPA. Danke. Na, auf jeden Fall war ich auf diesen Hopfen so gespannt. Die hatten noch ein zweites IPA, das einfach ein Mosaik ist. Und hier dachte ich, okay, das ist jetzt ein Hill Melon, das sagt mir so nichts. Das will ich mal ausprobieren. Endlich mal wieder ein neues IPA.
Das ist schön. Mitunter merkt man da so diese Wellenbewegung in der Entwicklung der Craft-Biere. Ne? Es begann alles mit IPA, aber so in den letzten Monaten ist die Entwicklung von neuen IPAs irgendwie so abgeflacht, ne? Mittlerweile konzentrieren die sich auf andere Sachen.
Ja, ich nehme aber mal an, das gibt es vielleicht schon länger und ich kannte es einfach noch nicht, weil das in den... Ich war ja immer so früher so Rewe fixiert und habe die letzten Monate mich auf den Direktversand von Hamburger Brauereien konzentriert, sodass mir eine Rostocker Brauerei dann natürlich entgeht.
So. Ja.
Aber was hast du denn für ein interessantes Bier und komm mir nicht mit einem veralteten Saisonbier? Ein Saisonbier aus einer völlig vergangenen Saison.
Das hab ich mittlerweile gelernt, dass ich das nicht machen soll.
Ich habe mal in meinem Kühlschrank auch immer noch ein altes Maibock, aber irgendwie hat sich das noch nicht ergeben. Und irgendwie dachte ich, wenn du noch mal mit einem Saisonbier kommst, dann kann ich gegenhalten. Okay. Aber okay, ja, gut. Was hast du?
Wirst du ein bisschen mitwarten müssen. Ich habe heute wieder Großmarkentag. Ich teste heute wieder aus, was die großen Marken so Besonderes machen, um mich einerseits meines allgemeinen Biergeschmacks zu vergewissern, also um da so einen Grundgeschmack von Bier zu haben, was ist angesagt, weil nur dann man das Besondere zu schätzen weiß, ist ja meine Theorie. Mhm. Und da habe ich mich heute der Holsten Brauerei zugewendet, die eine Serie hat von Sonderbieren in 0,5 Größe, was ich sehr schön finde.
Ah, okay.
Und da habe ich mir heute mal das Holsten Bernstein Lager gegriffen.
Okay. Ich bin tatsächlich, habe ich ja auch Holsten früher, die Standardbiere von Holsten immer gemieden und mich bisher noch nicht Holsten geöffnet.
Ja.
Und wahrscheinlich ist das ein bisschen gemein von mir. Also Holzen kommt damit klar, vermute ich. Trotzdem sollte ich das irgendwann mal tun. Ich bin gespannt. Holzen baut ja gerade im Süden Hamburgs seine neue Brauerei. Ich glaube, von der Autobahn kann man das sehen. Also da ist eine große Baustelle. Deswegen hatte ich gedacht, das ist es vielleicht. Könnte natürlich auch irgendwas anderes sein. Aber da war ich gerade gestern, ja genau, und dachte, oh, was ist hier für eine große Baustelle? Ja, müsste Holzen sein. Die bauen doch in Hausbruch. Bin ich mal gespannt.
Das gefällt mir. Wir wollen ja lokal trinken, ne? Support your local dealer. Und okay, das mag jetzt ein gesichtsloser Multi sein, aber es ist ein Hamburger gesichtsloser Multi.
Ja, außerdem stellt er ja auch unser Lieblingsbier von vor 10 Jahren her, Astra. Auch wenn das. Stimmt, wir hatten immer das Rotlicht. Das hatte immer noch irgendwie ein. Ich weiß gar nicht, wie es nennen, so noch ein Kniff drin. Also irgendwie mochte ich das lieber. Aber.
Also Astra und Astra Rotlicht, das sind solide Biere. Da würde ich auch jederzeit wieder zurückgreifen, wenn nichts anderes irgendwo steht. Ne?
Das
ist nichts, worüber ich mich ärgere. Holsten, dem stehe ich auch kritisch gegenüber. Also Holstenpilz ist nicht meine Art von Pilz. Das auf keinen Fall. Aber so dieses Lager hier hat mich angelächelt. Das ist eine solide Größe. Das sind solide 4,8%. Ja, da freue ich mich schon sehr drauf.
Und das ist super. Ich habe meinen 0,33 Liter, aber 6,2%, dann haben wir prozentual in etwa das Gleiche.
Da kommen wir auf ein Level, ja.
Aber während du regional bist, bin ich hier aktionistisch, denn die werben hier noch mit einem Hashtag konzernfrei. Also beharren darauf, dass sie eine echte Craftbeer-Brauerei sind.
Ja.
Ich weiß nicht, ob da Landgang könnte da wohl noch mitgehen. Beim Ratsherrn bin ich mir da schon nicht mehr so ganz sicher. So, aber lass uns einschenken.
Ja, also Lager Bernstein ist eine zutreffende Beschreibung. Doch. Obwohl Bernstein ist ja, wie wir festgestellt haben, sozusagen die Standardfarbe.
Ja, würde ich auch sagen.
Eines jeden Bieres.
Genau, aber meins sieht auch wieder verdammt bernsteinig aus. Was mich aber besonders freut, es ist trüb.
Das ist ganz
trüb. Und es riecht wirklich... Melonig. Ja, Melone trifft es ziemlich gut. Oh. Jetzt, also diesen Flamingo vor rosaner Palmlandschaft vor Augen und diesen Duft in der Nase, das ist wie Urlaub.
Ja, also ich habe hier tatsächlich ein rund gelutschtes Industriebier, das lässt sich den Ursprung nicht verhehlen. Da wurde nicht allzu viel experimentiert, jedenfalls nicht im olfaktorischen Sinne. Ich bin mal gespannt, was sich da geschmacklich ergibt. Wollen wir?
Ja, ja auf das, was, auf es,
das,
wert
was
ist.
Es wert ist. Ja, wenn ich ein Lager entwerfen würde, so würde ich ein Lager entwerfen. Kaum Blubber.
Oh, das ist doch angenehm.
Ja, ja, bisschen herb, schön viel Malz.
Mhm.
Oh ja, der sich gut ausbreitet. Ja, doch.
Oh, den Malz, das ist doch ganz deins. Und wenig Blubber, kann ich mich auch für begeistern.
Ja, ja. Das ist tatsächlich ein Bier, mit dem man in den Abend startet, damit man sich dann später über die Besonderheiten freuen kann. Aber es ist keins, über das man sich ärgert.
Also das ist
alles, was man will.
Ist ein guter Auftakt. Ja, genau. Man muss ja bei einem guten Tasting auch erstmal mit etwas Harmlosem starten, um die Basics zu schnuppern, zu erschmecken. Ja?
Ja. Und was ist mit deiner Melone? Ist die genauso zu schmecken wie zu riechen?
Der Geruch ist intensiver als der Geschmack. Der Geschmack hat etwas, hat eine Bitterkeit, eine Bitternote, die man natürlich nicht riecht. Und die macht das Ganze sehr frisch. Ich würde sagen, das ist ein ganz tolles Sommerbier, aber durch seine Cremigkeit und den Körper, den es hat, dass man nicht durchgucken kann, bedeutet ja auch, da schwimmt irgendwas drin, ist es jetzt genau das Richtige.
Mhm.
Jetzt habe ich aber ich habe vorhin noch gesagt, ich komme darauf zurück und ich weiß gar nicht mehr, worauf. Ich glaube, das Vogue-Thema haben wir festgestellt, sind wir mittlerweile dichter dran. Wir hatten da schon mal Diskussionen. Ich glaube immer noch, dass ich Menschen, die auch selber vielleicht, will ich gar nicht sagen, die zum Beispiel durch ihre Hautfarbe oder weil sie adipös sind oder irgendwas, du siehst Menschen ja, und das ist oft etwas Optisches, und ob sie dafür was können oder nicht, ist auch zweitrangig.
Nein.
Doch, ist zweitrangig. Erstmal, wenn ich denen gegenüber trete. Es könnte sein, dass jemand, aus welchem Grund auch immer, immer ganz viel ungesunde Sachen isst und deswegen völlig aufgegangen ist. Und trotzdem.
Also, wenn du
ein ganz wunderbarer Mensch
zugestehst. Ja, wunderbarer Mensch. Wenn du den Menschen zugestehst, dass sie überhaupt nichts dafür können, was sie sind, wie sie sich benehmen, was sie machen, dann hast du eine egale Haltung gegenüber den Menschen. Dann sind sie dir eigentlich egal.
Nein, jetzt legst du mir was in den Mund. Ich habe nicht gesagt, dass ich denen etwas zugestehe, dass sie nicht dafür können. Ich habe gesagt, dass es mir für die Wertschätzung von anderen Dingen, die sie betrifft, das habe ich noch nicht gesagt, aber das wollte ich sagen, ist mir ihr Äußeres zum Beispiel, auch wenn das erstmal gewöhnungsbedürftig ist oder wie ich es auch immer nennen soll, ist doch erstmal unwichtig.
Das Äußere?
Ja, zum Beispiel ein toller Autor, eine tolle Autorin, ist vielleicht ganz dick und ich begegne der Person und kann doch trotzdem ganz offen auf diese Person eingehen und feststellen, Mensch, die sagt ja ganz schlaue Sachen.
Ja, ja, und eine sehr schlanke Person, sehr attraktive Person, die keine gute Autorin ist, kannst du auch auf die ganz offen zugehen und gucken, ob sie schlaue Sachen sagt? Ich meine, das ist ja...
Ja.
Natürlich ist es gut, auf Menschen zuzugehen. Was heißt gut?
Offen zu sein.
Vielleicht ist es nicht so gut, auf jeden, offen für jeden Menschen zu sein, allein aus Selbstschutz. Weil, also ich meine, kannst du natürlich machen. Du kannst natürlich versuchen, jeden Menschen der Welt kennenzulernen. Du kannst aber auch versuchen, da so ein bisschen...
Und zu beleidigen. Entschuldigung.
Richtig, ja, genau, das gab es ja auch.
Douglas Adams.
Stimmt. Genial. Einfach... Moment, dich hatte ich schon, oder? Ja, das kann man natürlich machen, aber das ist eine persönliche Grundhaltung und keine Ideologie, die du der Welt verschreiben kannst.
Moment, na? Es gibt Dinge, die sind gesetzt. Die kannst du nur sehr schwer ändern. Sagen wir mal Hautfarbe. Dann gibt es Dinge, die kannst du ändern, aber da musst du dich eventuell überwinden. Und das ist für den einen schwerer und für den anderen leichter. Sagen wir Gewicht.
Vielleicht ist es aber auch für alle gleich schwer.
Das glaube ich nicht. Mir zum Beispiel fällt es leicht, weil ich, das ist jetzt nur eine Annahme, ich habe dafür keine Diagnose, aber ich habe das Gefühl, ich kann manchmal Sachen in mich reinfressen und es wirkt sich nicht auf mich aus. Mhm. Oder nur sehr langsam, weil ich offenbar schlecht verwerte. Das ist so meine Theorie dazu.
Ja.
Und dann gibt es aber Dinge, die du dir ganz bewusst zulegst. Und das ist ein Kleidungsstil. Und nehmen wir jetzt mal Leute, mit denen man vielleicht nicht so direkt in Kontakt treten will. Wenn sich jemand die Haare ganz kurz macht, Springerstiefel und Bomberjacke anzieht. Ich weiß nicht, wie die heute rumlaufen, aber das ist so das Klischee der 90er und auch schon 80er. Dann gehe ich natürlich nicht auf die Leute zu, weil die ja schon ganz große Zeichen setzen, dass die nicht mit mir in Kontakt treten wollen und ich das auch nicht soll und ich will das ja auch nicht. Aber wenn jemand aus einer gewissen Nachlässigkeit, und nachlässig sind wir alle irgendwo, ich bin beim Essen nachlässig, aber es wirkt sich bei mir nicht aus. Ich bin bei anderen Sachen auch nachlässig und habe da vielleicht mehr Probleme, weil ich immer irgendwie bei der Arbeit Rechenfehler mache, muss ich das immer nochmal prüfen und deswegen brauche ich doppelt so lange wie andere. Na, ist jetzt nur so ein Beispiel.
Mhm. Ja.
Nur so ein ausgedachtes. Jeder hat seine Dinge, die er vielleicht einhegen könnte mit einer gewissen Energie. Und irgendwo sind die Energien auch begrenzt. Und vielleicht hast du auch darauf keine Lust, weil du dich damit immer irgendwie auch quälst. Und du möchtest auch einfach mal dein Leben genießen. Und dann lässt du dich in der Sache gehen. Und wenn es bei dir das Essen ist, dann bekommst du, wenn du die entsprechende Veranlagung hast, mehr Gewicht und wirst schwerer und dicker. Und da ist wieder der Punkt Veranlagung. Ich glaube ja schon, dass es Menschen gibt, die eine Veranlagung haben und ich würde mich tatsächlich dazu zählen, denn ich achte nicht besonders auf mein Essen oder ich beachte nicht darauf, dass ich nur so esse, dass ich nicht zunehme, sondern ich esse einfach so vor mich hin und habe damit glücklicherweise keine Probleme.
Mhm.
Andere nehmen dann erheblich zu, haben damit gegebenenfalls Probleme und müssen damit irgendwie umgehen. Und ein Umgang ist, na dann ist das eben so. Ich bin so veranlagt. Das ist natürlich eine gewisse Trägheit, wenn sie da eigentlich drunter leiden. Es ist gleichzeitig aber auch, wie gesagt, Veranlagung. Und deswegen ist etwas wie ein dicker Mensch für mich ja noch nicht unansehnlich, wenn ich gleichzeitig ein tolles Gespräch mit dem Menschen führen kann. So. Ich kenne ganz wunderbare Menschen, die dick sind. Und ja, natürlich fällt es mir auf. Das wäre auch Quatsch zu sagen, nee, das übersehe ich. Nee, übersehe ich nicht. Aber ich mache es niemandem zum Vorwurf, weil ich ja gar nicht weiß, warum. Ich weiß von Menschen, die, wenn sie viel arbeiten, wenn sie Stress haben, das kompensieren diesen Stress mit Essen. Und ich kann das sogar manchmal nachvollziehen. auch da bin ich in einer glücklicheren Situation. Und wenn du aber ein Mensch bist mit viel Stress, dann viel isst und deswegen dick wirst, dann hast du ja ein Problem.
Sagen wir mal, ich habe jetzt die ganze Zeit nichts gegen dick gesagt, ne? Was ist, wenn es ein Raucher ist? Alles, was du zu dick sein, zu dicken Menschen gesagt hast, Veranlagung, Stress, Schwierigkeit damit umzugehen, einigen fällt es leichter, anderen nicht. Was ist mit Raucher?
Ist es auch so.
Muss ich da auch Rücksicht nehmen?
Ich würde sagen, du müsstest Rücksicht nehmen, dass jemand ein Raucher ist, kannst aber trotzdem sagen, hier bitte nicht rauchen. Oder ich habe auch eine Menge mit Rauchern zu tun gehabt. Meine Mutter war Raucherin. Ich bin damit groß geworden. Und irgendwann war es üblich, dass man nicht mehr in den Innenräumen raucht. Finde ich auch gut.
Ja, hier bitte nicht dick sein, kann ich ja auch sagen.
Na, das Dicksein ist ja für mich keine Einschränkung. Es ist dann eine Einschränkung, wenn jemand sich in den Bus setzt und sagt, ich nehme hier 2 Sitzplätze.
Ah, du meinst gesamtgesellschaftlich?
Ja, nee, auch für mich persönlich. Alle Plätze sind belegt und derjenige sagt, nee, ich brauche die 2 Plätze. Und du denkst so, nee. Ja.
Stimmt. Das Dicksein ist aber für dich eine Einschränkung, wenn du Krankenpfleger bist.
Ja,
und einen
das
dicken
stimmt.
Menschen wenden musst.
Ja.
Und zwar ist das eine erhebliche Einschränkung. Und zwar ist es eine Einschränkung, die Tausenden von Pflegekräften täglich dazu bringt, ihren Beruf auszugeben, wegen Rücken. Ich selber kenne ein Dutzend kaputt gearbeitete Pflegekräfte wegen dicken Patienten. Und das war nicht samt und sonders Patienten mit Lip- oder Lymphödem. Nicht samt und sonders.
Mhm.
Das waren zum großen Teil Pralinenvernichter. / innen.
Ja.
Und das ist ein Problem. Das ist genauso ein Problem wie Passivrauchen. Das ist passiv krank machen.
Ja, nur trifft es natürlich
dick
nicht sein. Die gesamte Gesellschaft oder die nur ganz selten.
Doch.
Ja,
oh,
aber
doch.
Nur indirekt. Nur indirekt.
Nein, direkt. Direkt trifft es die Gesamtgesellschaft, wenn es zu wenig Pflegepersonal gibt. Oder wenn es Pflegepersonal gibt, die sagen, verdammt, Obesity ist eine Volkskrankheit. Wir müssen die Leute wenden. Die können, wollen, das sind die selber nicht. Wir werden krank. Und das Zweite ist, die Krankenkassen, die sagen, da brauchen wir wohl ein neues Knie, müssen wir wohl bezahlen. Sie bekommen ein neues Knie mit ihren 100 Kilo Übergewicht seit dem 20. Lebensjahr. Klar, wahrscheinlich bekommen sie in 5 Jahren nochmal ein neues Knie, weil sie nehmen ja nicht ab.
Mhm.
Bleiben sie mal, wie sie sind. Und das zahlt dann wieder die Gemeinschaft mit Krankenkosten. Also dick sein ist für dich selber ein Gesundheitsrisiko. Als solches wird es zur Belastung für die Allgemeinheit. Direkt trifft es dein Pflegepersonal, und zwar nicht nur die dich drehen und wenden, sondern auch die dich schieben und tragen und sonst was. Und indirekt trifft es die Gesamtsozialgemeinschaft. Und das ist tatsächlich ein Problem. Und das ist ein großes Problem. Und wenn du den Leuten sagst, bleib wie du bist okay. Und wenn du ihnen nicht sagst, hier, bitteschön, hier ein paar Sportschuhe und da draußen ist die Straße und nun mal los. Wenn du das nicht machst, dann tust du vielen anderen weh. Und das ist nicht nur mit dem Dicksein so, das ist auch mit dem Doofsein so, muss ich mal ganz grob sagen. Wenn Menschen einfach darauf bestehen, dass sie ungebildet sind und nicht teilhaben am kulturellen Entwicklungsprozess und immer doof wählen, ne, und doofe Produkte kaufen und doofe Autos fahren. Und dann kannst du auch nicht sagen, bleibt so, ihr seid okay, SUV, ist okay. Wenn es dich glücklich macht, Jennifer, fahr mit dem SUV zur Pferdeweide. Nein, da musst du sagen, hier gibt's aber nur noch Radwege.
Wir kennen gar keine Jennifer, ne?
Deshalb habe ich den Namen gewählt, richtig.
Ja, wollte ich nochmal sagen, das klang jetzt so konkret. Da bin ich bei dir. Wenn es nicht krankhaft ist und bei doof trifft es, ich finde, der Begriff doof ist so unspezifisch. Eigentlich, der ist richtig, aber ich hatte im ersten Moment gedacht, Moment, die Doofen können doch gar nichts dafür, aber es sind die Dummen, die nichts dafür können, die wirklich eine geringe Intelligenz haben.
Die Dummen können
nichts
dafür, stimmt, ja.
Und da kann man natürlich auch helfen oder Empfehlungen geben, aber die Doofen, das sind die Gedankenlosen, die einfach sagen, ist mir doch egal. Und gedankenlos finde ich deswegen noch fast ein bisschen treffender, weil es sehr klar umschreibt, was das Problem dieser Menschen ist. Die könnten, weil das Gehirn da ist, aber sie wollen nicht. Und das ist dann natürlich so wie Muskel trainieren. Okay, Gehirn kann man nicht wie ein Muskel trainieren, aber du kannst ein Gehirn trotzdem auf Trab halten, indem du dir zum Beispiel Bildung aneignest oder eben dich informierst und auch schaust, welche Auswirkungen das alles hat. Ich muss ja sagen, dieses Bier ist ein Genuss. Jetzt sprechen wir gerade wieder den Genuss und mehr Disziplin.
Bin ich fast ein bisschen neidisch.
Ja, du wolltest ja ein Konzernbier, ne? Ich sag nur konzernfrei. Achte auf diesen Hashtag.
Ja, es muss mal wieder ein Konzernbier sein. Ich kann das nur empfehlen. Natürlich im Idealfall ein Konzernbier und darauf zwei, drei besondere. Klar. Aber die Besonderheit stellt sich ja eigentlich auch nur im direkten Vergleich ein. Genauso wie Licht uns auch nur als solches erscheinen kann, wenn uns die Dunkelheit bewusst ist. Da?
Was?
Ja, wenn wir nur im Lichte leben würden, dann würden wir das Licht gar nicht als solches zu schätzen wissen. Dann wäre es für uns ja die beständige Wirklichkeit, die sich nie ändert.
Und wenn ich nur abgefahrene Kraftbiere trinken würde. Ja.
Ja, Schatten ist aber nicht Dunkelheit, ne?
Nee, aber.
Schatten ist ja nicht das Gegenteil von Licht, sondern die Konsequenz aus Licht.
Aber Dunkelheit ist doch Schatten. Was ist denn sonst Dunkelheit? Dunkelheit ist der Weltraum. Nein, anders. Dunkelheit ist Nacht. Tiefe, schwarze Nacht. Und die entsteht, die entsteht dadurch, dass wir im Erdschatten uns dahin vegetieren über 12 Stunden oder auch nur 8, je nachdem. Also Schatten ist natürlich die Dunkelheit. Und der Schatten kann tief dunkel sein und der Schatten kann ganz blass sein, wenn er nur dein eigener Schattenwurf am helllichten Tag ist.
Also Schatten ist ein Effekt.
Ja.
Schatten ist an sich kein Zustand. Ne? Schatten ist ein Effekt, der entsteht, wenn Licht blockiert wird. Das ist Schatten. Unsere Dunkelheit hier draußen, klar, das ist, weil die Sonne auf der anderen Seite ist. Aber wäre die Sonne nicht auf der anderen Seite, wäre die Dunkelheit nicht weniger oder nicht mehr dunkel.
Ah, okay, in der Tiefe des Weltraums ist natürlich die Dunkelheit ziemlich stark, auch wenn der...
Ja. Auch ohne Schatten zu sein.
Auch wenn die Sterne ein gewisses Licht werfen. Oh, ich habe letztens eine Aufnahme vom irgendeinem Mobil, was gerade auf dem Mars rumfährt. Da gab es eine...
Ist das nicht der Rover?
Ich weiß nicht, was gerade... Ich bin dann nicht mehr so up to date. Es sind doch einige Mars-Mobile unterwegs, dachte ich.
Und ja, stimmt.
Das da ist gab es,
unterwegs, ja.
Da gab es eine 360-Grad-Betrachtung, als hätte jemand sein Handy hochgehalten. Das war aus irgendeinem Grund im Hochformat, was mich verwirrt hat. Aber es führte dazu, dass du den Boden und den Nachthimmel gleichermaßen sehen konntest. Und der Nachthimmel sah wirklich phänomenal aus. Du sahst eine sehr klare, leuchtende, intensive Milchstraße und alles wirkte so farbenfroh. Das war wirklich toll. Okay, der Mars hat auch noch eine ganz leichte Atmosphäre. Ich weiß nicht, ob die dann noch einen Farbversatz reinbringt, aber die Atmosphäre ist, glaube ich, nur 1% der Dichte unserer Atmosphäre.
Mhm.
Na, auf jeden Fall sehr viel dünner als unsere Atmosphäre. Und deswegen hat man so einen phänomenalen Blick auf den Himmel. Müsste vom Mond genauso gehen, wenn man nicht von der Erde geblendet ist oder von der Sonne. Aber auf der dunklen Seite des Mondes müsste das genauso passen. Und du müsstest einen phänomenalen Blick auf den Weltraum haben, auf die Milchstraße, was hier selbst bei besten Lagen ja immer noch sehr eingeschränkt ist durch die ganzen Sachen, die in der Atmosphäre hängen. Das lässt mich dazu verleiten, zu sagen, nein, überall ist Licht. Nicht so viel wie im direkten Sonnenfokus, aber überall ist Licht. Der ganze Weltraum ist erleuchtet.
Weil man überall was sehen kann.
Ja, weil
das Auge sieht. Und wenn das Auge sieht, muss ja Licht sein. Ne?
Genau.
Das ist eine Logik. Ja, das ist richtig, ja, stimmt. Dennoch ist nicht jede Dunkelheit Schatten. Das wollte ich ja nur sagen. Weil Schatten einfach ein Effekt sein muss. Schatten ist, wenn Licht eigentlich da sein müsste, aber nicht ist. Und Schatten definiert sich dadurch, durch die Abwesenheit von Licht an einem bestimmten Ort.
Stimmt, es ist eine Lichtquelle. Ich behaupte nur, das ganze Universum ist voller Lichtquellen, deswegen sind alle Dunkelheiten in unserem Universum Schatten. Aber wenn das Universum nicht wäre, nee, das geht auch nicht. Dann hätten wir keine Zeit, dann hätten wir kein Licht, dann hätten wir keine Dunkelheit, dann hätten wir nämlich nichts. Das funktioniert auch nicht. Ich glaube, Schatten und Dunkelheit sind zumindest stark verwandt.
Ja, ich denke auch. Ja, das stimmt. Vielleicht ist Schatten einfach im Englischen noch leicht anders angelegt als
na gut, das, Schatten, was wir unter Schatten bezieht sich natürlich erstmal auf den Schatten, den ich werfe, den ein Gegenstand wirft im Sonnenlicht. Das ist der Schatten.
Ja, und, das ist der die, Schatten, ne?
Weil wir diese Begrifflichkeiten ja geprägt haben, bevor wir uns, oder wir haben den nicht geprägt, unsere Vorfahren, die Begriffe wurden geprägt, bevor wir uns über die kosmologischen Zusammenhänge im Klaren waren. Dass wir letztendlich auch in der tiefsten Nacht einfach nur im Schatten der Erde sitzen. Und es wird interessant, wenn du zwischen den Galaxienhaufen dich befinden würdest. Da bist du schon ziemlich lichtarm unterwegs. Das ja. wäre schon eine ganz schöne Dunkelheit. Aber das ist so weit draußen, dass wir das vermutlich nicht auf absehbare Zeit erreichen werden, wenn überhaupt. Und,
und wenn, dann wird nicht jeder Einzelne damit konfrontiert.
Genau. Trotzdem theoretisch hast du recht, da ist das verbleibende Licht, was von den Galaxienhaufen, die irgendwo sind, zu diesem Punkt gelangt, ist doch sehr, sehr gering.
Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
und Jan. Bis zum nächsten Mal.